Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Ratiopharm Ulm Podcast mit dem Talk-Format, heute mit einem ganz besonderen Gast, mit dem Geschäftsführer Generica der Teva hier in Deutschland, vor allem natürlich im Donautal und mit der Marke Ratiopharm, Andreas Burkhardt. Hallo Andreas.
Hallo Marc.
Wir sind heute aus einem ganz besonderen Grund, eigentlich aus zwei Gründen zusammengekommen. Einmal haben wir was Großartiges zu feiern und andererseits werden wir heute die Gelegenheit nutzen, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Wir beginnen mit einer Addition. Wie gut warst du in Mathe in der Schule?
Ja, okay.
Okay, also 20 plus 5 ist wie viel?
25.
25? Und wir füllen jetzt diese wahnsinnig komplexe mathematische Aufgabe mit Inhalten. 20 Jahre Geschichte, gemeinsame Geschichte, Ratiopharm Ulm, plus 5 Jahre Zukunft, macht 25 Jahre Ratiopharm Ulm.
Super, ihr, ja.
Verlängert euer Engagement um weitere 5 Jahre. Da sage ich erstmal natürlich Dankeschön.
Gerne.
Ich freue mich auf eine tolle gemeinsame Zeit. Wir machen das Vierteljahrhundert voll.
Ja.
Das klingt schon fast historisch.
Ja, ne? Ja.
Und es schließt sich natürlich gleich die Frage an, wir haben ja sehr ungewöhnliche Zeiten, die von großer Unsicherheit zumindest geprägt sind. Und so ein starkes Zeichen in so schwierigen Zeiten, wie kam es zu der Entscheidung jetzt und vor allem jetzt und 5 Jahre?
Also ich finde, gerade in solchen Zeiten zeigt sich, ob es eine echte Partnerschaft ist oder nicht. Wenn der Wind ein bisschen rauer bläst, dann zeigt sich, ob man wirklich zusammensteht oder nicht. Deswegen war es von uns schon auch ein Ansinnen, jetzt relativ zeitnah mit der Info rauszukommen, um auch nach außen ein Zeichen zu setzen, dass wir weiterhin zum Club stehen, auch sehr lange zum Club stehen, dass dort auch Planungssicherheit da ist. Aber um ehrlich zu sein, das war jetzt für uns intern jetzt nicht so die große Überlegung. Also einerseits die Diskussion hat sowieso stattgefunden, weil der Vertrag auslief und dann war es für uns auch nicht wirklich eine Überlegung aufzuhören, sondern es ging eher darum, wie wir es ausgestalten, weil wir sehr zufrieden sind mit der Partnerschaft. Ich meine, sonst macht man das nicht 20 Jahre. Das ist nicht nur ein Sponsoring, wo man ein bisschen Kohle reingibt und dann Präsenz bekommt, sondern wirklich eine Partnerschaft, wo wir gegenseitig voneinander profitieren. Und deswegen war das, wie ich immer so schön sage, ein No-Brainer.
Die Entscheidung hat sich quasi ergeben aus den faktischen Dingen. Du hast gerade schon angesprochen, das ist deutlich mehr als nur eine Bandenwerbung, die man macht. Wir haben eine unglaublich bewegte Geschichte gemeinsam erlebt, die letzten 8 Jahre mit dir auch als Geschäftsführer. Was sind für dich denn so die Eckpunkte oder diese ganz besonderen Dinge, die du erstens mal aus der Entfernung, aber dann auch als verantwortlicher Geschäftsführer miterlebt hast?
Also ich meine, einerseits die Entwicklung des Clubs ist wirklich beeindruckend. Wenn man anguckt, vor 20 Jahren mit der Lizenz in der zweiten Liga gestartet.
Auf der letzten Rille.
Also es war ja, da konnten wir ja nicht von Unternehmen sprechen, sondern das waren wirklich ein paar Vögte Jungs, die gesagt haben, hey, der Basketball darf nicht untergehen in Ulm und wir machen was draus. Und wenn man guckt, wo man jetzt ist, mittlerweile jetzt mit dem Campus würde ich mal behaupten, man ist international auch auf die Landkarte getreten. Also so wie ich mitbekomme, gibt es Gespräche mit NBA-Clubs, die den Campus toll finden. Und wenn man sich mal die Strecke allein schon anguckt, das ist wirklich beeindruckend. Also wenn man das aus unternehmerischer Sicht sieht, es gibt jetzt nicht so viele Unternehmen, die so eine Kurve hinlegen. Klar gibt es Events wie jetzt die Campus-Eröffnung, die 27 Spiele ohne Niederlage, die Vermarktungsformate, die immer mehr zugenommen haben. Man ist ja da wirklich am Zahn der Zeit, was Medienentwicklung anbelangt.
Ja, wir sitzen hier beim Podcasting, Teva-Raum, im Conference-Deck des Orange Campus.
Absolut,
Klingt ein bisschen wie Raumschiff Enterprise, was wir hier machen. Du sagst, es ist fast schon so ein bisschen symbiotisch, also macht sich auch schon fast an der Farbe schon ein bisschen fest. Orange hat zumindest in Basketball-Deutschland und hier in der Region eine richtig emotionale Strahlkraft bekommen.
Ja, absolut. Also ich glaube, viele können gar nicht mehr unterscheiden, was ist so richtig. Aber Orange ist halt irgendwie, Ratiopharm ist sehr, sehr sympathisch besetzt, sehr positiv besetzt bei den meisten Menschen. Da ist auch die Symbiose da, weil ich glaube, da laufen wir relativ parallel mit unserer Arzneimittelmarke und mit dem Basketballclub.
Jetzt bist du natürlich selber ein großer Sportfan, wirst aber sicherlich bei geschäftlichen Gesprächen dann von deinem Sportfan-Stuhl auf den Geschäftsführerstuhl wechseln. Das sind sicherlich auch betriebswirtschaftliche Dinge, die eine Rolle spielen, sich zu engagieren bei einem Club wie Ratiopharm Ulm. Was spielt denn da für euch eine besonders große Rolle?
Also man kann das aus vielen Aspekten heraus sehen. Pharma ist ja eher eine konservative, sehr seriöse Branche, wohingegen Razzopharm da ja schon ein bisschen raussticht, weil Razzopharm ja schon eher der Bevölkerung zugewandt auftritt. Ist Fische deutlich bekannter. Genau, zum Beispiel, ja. Es kennt auch, ich glaube, über 97% in Deutschland kennen Razzopharm. Das ist sehr positiv besetzt. Und nichtsdestotrotz hilft uns der Basketball eben, diese positive Besetzung weiterzutragen. Wir haben jetzt vor kurzem mit KI eine Analyse im Internet gefahren. Da haben wir die Kurve der Razzopharm-Nennungen angeguckt und dann die Kurve der Razzopharm-Nennungen im Zusammenhang mit Basketball. Und da sehen wir schon, dass dieser Basketball für uns ein Vehikel ist, der uns da massiv nach oben treibt. Also rein geschäftlich betrachtet gibt uns das deutlich mehr Präsenz in Zielgruppen, die wir vielleicht gar nicht so erreichen, weil wenn man mal selber reinguckt, wie viele Firmen hat man im Social Media Account abonniert? Sehr, sehr wenige. Und da hilft uns natürlich das Basketball enorm zum Beispiel.
Du hast die Entwicklung angesprochen, du hast den Transfer von Emotionen angesprochen, von Dynamik, von Dingen, die wir gemeinsam machen. Jetzt sitzen wir hier in einem Gebäude, das sicherlich eine ganz besondere zentrale Rolle, nicht nur die nächsten 5 Jahre, die wir auf jeden Fall gemeinsam gehen, einnehmen wird. Was ist für dich denn das Besondere hier an diesem Zusammenspiel aus ganz unterschiedlichen Teilen an einem gemeinsamen Ort?
Also wenn ich es mal aus geschäftlicher Sicht betrachte, ich kenne relativ viele Tagungszentren in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland, habe da schon vieles gesehen, und dieses sportliche Umfeld hier, das gibt dem Ganzen schon eine ganz eigene Note, eine ganz andere Atmosphäre. Und wenn man überlegt, ganz oft, also selbst wenn man mit dem eigenen Team tagt, geht man ja raus aus dem Büro, um mal den Kopf frei zu bekommen, ein anderes Umfeld zu bekommen, um neuere Ideen zu generieren oder Freiraum für Ideen zu schaffen. Und da hilft der Sport meines Erachtens schon, diesen Kopf ein bisschen zu öffnen. Und das gibt dem Event hier eine eigene Note, zu dem sie halt sehr, sehr ansprechend architektonisch und einrichtungstechnisch gestaltet ist. Das finde ich toll. Und andererseits, wenn man eben weitergeht, die Kombi Profisport und Breitensport, das finde ich auch klasse, wenn man hier sieht, dass die Profispieler neben einem trainieren oder einem über den Weg laufen. Das ist einfach nett.
Die Rollstuhlbasketballer seit diesem Jahr auch bei uns zu Hause. Ja. Dann die Ballschule, da fängt es an mit 2-3-Jährigen. Mhm. Der kleine Ossi Günther schnürt immer normalerweise am Freitag die Basketballschuhe, wobei da ist es noch ein bisschen hinterher. Ja. Und so wie du sagst, beim Rauslaufen trifft man dann Headcoach Janka Lakovic oder einen Spieler der Profis. Ja. Aber es ist ja nicht nur Basketball, ich meine, man muss immer noch mal deutlich sagen, wir haben hier natürlich ein Trainingszentrum für alle Mannschaften, sowohl im Breiten- als auch im Profisportbereich, BBU 01 und Razzopharm Ulm, die Orange Akademie. Modernste Trainingsmöglichkeiten im Analysebereich, im Athletikbereich, die tolle Böden überall, das ist ja auch was ganz Wichtiges. Also wir haben keinen normalen Turnhallenboden hier. Ich meine, du hast selber heute Morgen hier schon gespielt. Ja. Ja, genießt auch die tolle Ausstattung. Aber das ist ja nur das eine. Mhm. Ja. Und dann kommt noch dazu Orange Gym, modernstes Fitnessstudio. Man hat mir gesagt, jenseits des Pferdekopfnebels, das Konferenzzentrum. Wir arbeiten gerade an der Gastronomie, die eingerichtet wird. Es sind unterschiedlichste Unternehmen, sehr, sehr agile Unternehmen hier im Turm. Wie empfindest du das, wenn du hier durch die Räume gehst? Ich meine, du hast ja von Anfang an, du bist ja auch im Beirat und du hast das alles miterlebt. Du hast ja auch die Wirtschaftspläne ganz am Anfang angeguckt. Wie ist das für dich, wenn du hier durchläufst und jetzt siehst, was hier alles ist?
Also ich bin beeindruckt. Also ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt. Es ist wirklich klasse geworden. Man fühlt es. Es ist toll, wenn man hier durchgeht. Es ist an jeder Ecke wirklich professionell gemacht.
Und man entdeckt immer noch mal was Neues.
Absolut,
also ein kleines Detail oder alles auch mit Liebe gemacht.
Und vielseitig. Einfach sehr, sehr vielseitig. Also es ist nicht so eindimensional nur ein Gym, nur eine Sporthalle, nur ein Conference Center, sondern diese Kombi und wie das wirklich ineinander greift, finde ich wirklich toll. Also es ist beeindruckend.
Und an der Donau. Ja. Europäischer Fluss. Die Ader für Ulm und Neu-Ulm. Für die Region. Es ist auch ein schöner symbolischer Ort, finde ich. Also es ist einfach toller Platz und wir sind sehr gespannt, was sich hier entwickelt. Was nutzt du persönlich? Also Training habe ich jetzt schon mitbekommen. Ja. Ihr habt hier auch schon getagt. Wir haben hier ganz, ganz tolle unterschiedliche Tagungsräume. Was hast du hier schon
gemacht? Ja, also wir haben schon, ich glaube, 2-3 Mal war ich schon am Tagen. Nächste Woche gehe ich mit meinem Management-Team hierher, habe den Thorsten Leibenhardt als Impulssprecher eingeladen, weil wir viel über Führung sprechen und der Thorsten ja auch eine sehr eigene Art hatte, sein Team zu führen, sehr in Richtung Enablement, also so Selbstverantwortung, freieres Führen, nicht so autoritäres Führen. Und da finde ich, kann man auch einfach nochmal Impulse nutzen von anderen Enden, die man sonst im Geschäftsleben nicht so hat.
Jetzt kommen wir mal auf dich als Mensch zu sprechen. Also ich habe intensiv recherchiert, ich habe mir deinen Facebook-Account angeguckt. Oh. Ich habe dich sogar mit einem Stabhochsprungstab. Ist das, war das fake oder kannst du wirklich Stab hochspringen?
Also ja und nein. Also okay. es war kein Fake, aber dass ich Stab hochspringen kann, kann man glaube ich so nicht bezeichnen, wenn man das wirklich sieht. Das ist auch schon eine Weile her. Da habe ich mal ich habe früher Leichtathletik gemacht als Kind und Jugendlicher und habe dann irgendwann zum Fußball gewechselt und aufgehört mit Leichtathletik. Habe dann jahrelang nichts gemacht und dann vor 7, 8 Jahren, also mit Mitte, Ende 30, habe ich dann nochmal einen Zehnkampf gemacht. Hier in Ulm gibt es so eine Jedermann-Zehnkampfgruppe. Mhm. Und da ist das Foto her beim Stabhochsprung. Von daher, ich habe mich bemüht, über die Stange zu kommen, aber es sieht jetzt nicht so aus wie bei denen im Fernsehen.
Ja. Ich hab lange Jahre immer denselben Witz erzählt. Ich habe gesagt, ich bin vor kurzem 5,20 Meter gesprungen beim Stabhochsprung, aber leider disqualifiziert worden. Und dann musst du fragen, warum? Und dann sage ich, ohne Stab gesprungen. Stabhochsprung, die komplexeste Bewegung, glaube ich, die es im Sport überhaupt gibt.
Ja, also
mit dem Golfschwung, witzigerweise, sagen Sportphysiologen, beide Bewegungen so komplex sind, auch in Körper-Geist-Koordination. Mhm. Wobei beim Golfschwung ist es nur für andere gefährlich, wenn ich es nicht richtig mache. Beim Stabhochsprung ist es so eine Sache, da gehört auch eine Menge Mut dazu, oder?
Man muss sich schon überwinden. Also vor allem, wenn man den Stab nicht richtig einsticht, dann staucht es, also das muss man sich vorstellen, wie wenn man einfach mit einem Stab in der Hand gegen die Wand rennt, dann staucht es ja den ganzen Oberkörper und da ist es auch so, also das muss man schon halten und dann irgendwie schaffen, dass sich der Stab ein bisschen biegt, das ist schon sehr komplex, also deswegen, ich finde es auch beeindruckend, was Menschen, die es wirklich können, da hinzaubern.
Du suchst die Herausforderung, ist das Ausgleich?
Also ich bin ein Mensch, der ich brauche ständig diese, also Grenzerfahrung ist wahrscheinlich zu viel, aber ich muss mich selber herausfordern. Also wenn ich merke, ich setze mein Ziel und schaffe das Ziel, dann fühle ich mich irgendwie lebendig. Also und deswegen brauche ich das sowohl beruflich als auch im Sport. Und da ist es gar nicht so sehr, dass ich mir da jetzt irgendeinen Titel setze oder ich setze mir da eher eigene Ziele für mich, wo ich sage, das möchte ich mal probieren oder das möchte ich mal schaffen und dann arbeite ich da drauf hin und dann mache ich was Neues. Und beruflich ist es eigentlich ähnlich. Ich gehe in den Job rein und setze mir da eine Aufgabe und will das so aufbauen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich es gemacht habe, dann merke ich aber auch, dass ich ein bisschen unstetig war und wieder was anderes machen muss. Ja, also ich brauche das einfach als Typ.
Was ist für dich im Augenblick die größte sportliche Herausforderung? Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, es war, nagel mich nicht fest, da stand auch irgendwie, ich laufe 5 Kilometer mit dem Hund, aber dann ist mir langweilig. Also laufen ist es offenbar nicht.
Nee, laufen ist schwierig für mich, ja. Ich hatte 2 Schulter-OPs in den letzten 18 Monaten und ich versuche gerade wieder mal ein bisschen in den normalen Rhythmus wieder zu kommen und wieder fit zu werden. Und mein Ziel ist eigentlich, dass ich in so einer Hobbytruppe Basketball wieder mal spielen kann. Ja.
Also, obwohl du hast ja vorher gesagt, du bist als Fußballer sozialisiert. Ja. Da haben wir was gemeinsam. Also ich bin auch auf dem Bolzplatz groß geworden. Du hast eine problematische Beziehung zu einem Verein mit einer eigenartigen Farbe, die rot ist.
Weiß ich nicht. Also ich sehe da keine Probleme. Ne?
Ja, du bist FC Bayern, Fußballfan.
Ja, seit, keine Ahnung, seitdem ich 5 bin oder so, ja. Ja.
Was ist die Faszination für dich von den Bayern? Ich meine, das ist ja schon auch nochmal auf einer anderen Ebene unglaublich nicht nur erfolgreich, sondern auch wahnsinnig professionell geführter Verein. Ist es auch so ein bisschen die Faszination oder ist es rein der Sport und der Erfolg? Was ist für dich so?
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin da irgendwie so reingerutscht. War ich 10, keine Ahnung. Also es war Mitte der 80er, da war ich schon ein bisschen älter. So alt bin ich Gott sei Dank noch nicht. Und das war das Saisonfinale, als Bayern am letzten Spieltag, ich glaube, den VfB noch abgefangen hat. Also 86 war das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
War das dieses Bremen-Spiel?
Ja, oder genau, wie sie Bremen noch abgefangen haben gegen, und das hat mich irgendwie beeindruckt. Und da fand ich die super und dann hängt man ja irgendwie in so einem Verein drin und macht dann alles mit rauf und runter. Natürlich bei Bayern eher viele Erfolge, aber auch viele Schattenseiten wie Manchester, das Champions League Finale oder Finale
das daheim. Das kann nicht wahr sein, das darf ich hier Marcel heute immer noch in meinem Kopf.
Ja, also, aber Und deswegen bin ich da eigentlich dabei und ich hinterfrage, also hinterfrage, ich finde es schon spannend, das zu sehen, betrachte das auch mit einer gewissen Distanz mittlerweile, diese geschäftlichen Geschichten. Aber wenn ich sehe, wie die sich entwickelt haben, das ist schon phänomenal. Und ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, der ist wirklich zu empfehlen für alle Bayern-Fans, Elf Leben heißt der. Und da hat so ein junger Typ über das Leben von Uli Hoeneß recherchiert. Und es sind jetzt, glaube ich, 6 Folgen oder 7 Folgen draußen. Und der untersucht nicht nur das Leben von Uli Hoeneß, sondern auch die Entwicklung der Bundesliga, weil Uli Hoeneß ja ein maßgeblicher Gestalter dieser Bundesliga-Entwicklung war. Und das ist schon spannend, was für ein Riecher der hatte Richtung Geschäftsentwicklung, was er da alles vorangetrieben hat, mit welcher Vehemenz, mit welcher Vision. Und das, finde ich, macht den Verein schon aus. Also die haben schon was auf die Beine gestellt. Das ist sehr, sehr beeindruckend, weil es eben nicht durch irgendeinen Investor passiert ist.
Jetzt ist es so, es gibt ja so, ich sage jetzt mal, 2 Betrachtungsweisen des Erfolgs, also gerade auch im Basketball oder auch im Fußball, eigentlich in jeder Sportart ist es so, dass jetzt Vereine auch in der deutschen oder europäischen Spitze spielen, die jetzt keine wahnsinnig lange Tradition haben, sondern die unglaublich professionell geführt werden, die intensiv Nachwuchsspieler scouten, die da viel investieren. Das ist im Fußball sicherlich Leipzig federführend, die von den Fans, ja, ich sage jetzt mal, problematisch aufgenommen werden. Wie siehst du diese Entwicklung? Ist das eigentlich eher gut für den Sport, wenn da neue Spieler im Markt kommen, die sagen, wir packen das mal ganz anders an und haben andere Prämissen? Oder würdest du sagen, da bist du eher Traditionalist und freust dich aufs Derby zwischen Dortmund und Schalke?
Also ganz ehrlich, im Fußball oder im Sport allgemein kommt es ja darauf an, wer setzt sich durch. Und da geht es ja viel um Leistung. Und deswegen bin ich eigentlich kein so ein Freund von dieser, ich nenne es mal in Hochzeichen, Tradition, weil nur weil man lang da ist, heißt es ja nicht, dass man irgendwie einen tollen Job macht. Also ich finde zum Beispiel Leipzig, also im Fußball finde ich wirklich super. Die spielen tollen Fußball, die holen viele, viele junge Leute, also nehmen nicht die großen Summen in die Hand, sondern holen junge Leute, auch sehr, sehr viele deutsche Leute fördern sie, bringen sie nach oben. Und ich finde es eigentlich ein tolles Konzept. Und wenn ich mir dann angucke, beispielsweise Schalke 04 oder Hamburger SV, da gibt es ja viele Beispiele. Der Club kenne ich noch ein bisschen, weil ich aus der Ecke komme. Die hatten alle eine gute Startposition und die haben es einfach verballert. Also die haben nichts draus gemacht, weil sie Menschen in der Führung hatten, die vielleicht zu viel Profilierungssucht hatten und zu wenig Fachkenntnis oder zu wenig Know-how. Und die haben es halt einfach verballert und deswegen sage ich, okay, warum soll man die schützen? Wenn sie so einen schlechten Job machen, dann ist das einfach so. Und wenn die anderen einen guten Job machen, dann werden sie sich halt durchsetzen. So ist das Leben.
Jetzt rücke ich mal den Fokus zurück auf den Basketball, der ja in den letzten Jahren sehr agil war, auch was mediale Präsenz angeht, der Deal mit Magenta Sport, als erste Sportart flächendeckend Spiele zu übertragen mit einem Partner, der nicht Fernsehen ist, war ja ein ganz ungewöhnlicher Schritt. Viele haben uns am Anfang für verrückt gehalten. Also mich haben ganz, ja, kommt das nicht im Fernsehen? Ja. Sage ich, doch, aber halt im Internet. Ja. Wie im Internet. So. Das ist noch gar nicht so lange her und mittlerweile ist es völlig, völlig in Ordnung. Und auch im Basketball gibt es ja neue Player. Da war es tatsächlich der FC Bayern, der irgendwie erkannt hat, da kann ich ganz andere Zielgruppen ansprechen und schmeiß mal die ganze Professionalität, die ich im Fußball habe, auf Basketball und spiele jetzt nach ein paar Jahren Euroleague. Wie siehst du da die Entwicklung im Sport und in der Liga speziell?
Also man sieht, dass die Sportart wächst und mehr professionell wird. Wenn man sich die ersten Übertragungen bei Magenta eben anguckt, also sowohl technisch als auch vom Flair in den Hallen, das hatte schon viel von so Schulturnhallen-Atmosphäre und das ist jetzt schon deutlich professioneller. Das entwickelt sich da schön weiter und wird wirklich als Produkt auch vermarktet. Und die Vermarktung braucht man heutzutage im professionellen Sport, um wirklich groß zu werden. Von daher, ich finde es gut. Und wenn wir die Bayern nehmen, es tut der Liga sicher gut, bringt mehr Aufmerksamkeit, dadurch wieder mehr Sponsoren und dadurch lässt die Liga auch wachsen, weil irgendwie hat man ja schon die Ambition, dass wir jetzt nicht irgendwie ja, wie die österreichische Fußballliga im Basketball unterwegs ist, sondern dass der eigene Verein auch in der Liga spielt, die europäisch anerkannt wird oder eine gewisse Rolle spielt oder vielleicht im Eurocup dann mal überraschen kann oder in der Euroleague. Also ich finde es eigentlich schon, also so eine Ambition sollte man schon haben und deswegen finde ich auch diese Professionalisierung schon gut.
Wir streamen ja jetzt gerade selbstständig die Orange Academy, Spiele mit eigener Technik. Die Clubs selber fangen jetzt an, eigene mediale Kanäle zu bespielen. Wir haben vorher drüber geredet, Streaming Streaming-Formate, wir podcasten. Denkst du, dass in der Zukunft sowas auch immer wichtiger werden wird im Vermarktungsbereich? Also nicht mehr nur präsent zu sein im wirklich im Bereich des Spiels selber, des Events selber, sondern im Kontext der Marke insgesamt, auch als Medienmarke?
Also man muss sich ja nur mal die junge Generation angucken. Natürlich kommt es immer darauf an, wer die Zielgruppe ist, aber jetzt beim Basketball ist es ja eigentlich die breite Masse, also über alle Altersstufen hinweg. Und gerade die jüngeren Menschen, also wenn man Kinder hat, also meine sind im Teenageralter, da sieht man das, wie die eigentlich mit diesen Medien umgehen. Also Fernsehen wird da sowieso kaum noch geguckt. Es wird alles gestreamt oder über YouTube angeschaut, Podcasts werden gehört. Also von daher, wenn man die Menschen erreichen will, dann muss man solche Kanäle ja bespielen, muss da ein Angebot machen, das auch relevant ist. Also es reicht eben nicht nur, was rauszuhauen, sondern man muss eine gewisse Relevanz erzeugen und deswegen wird da kein Weg dran vorbeiführen.
Ja, vor allem diese Basketball oder Sport an sich hat ja immer noch so ein bisschen Relevanz für Live-Gucken, ja. weil man ja wissen will, wie es ausgeht und dann das Angebot aber zu erweitern, in zeitautonomes Schauen oder ganz andere Dinge, das ist ganz wichtig. Also meine Kinder, als du gerade gesagt hast, die nutzen es nicht. Meine waren mal ganz überrascht, als sie ein Fernsehprogramm gesehen haben.
Wenn ich jetzt bei meinen Kindern reingucke, also ich glaube, die meiste Zeit, die sie medial verbringen, ist FaceTiming mit ihren Freundinnen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich doppelt so stark.
TikTok?
Ist TikTok ein Thema? Klar. Also TikTok, Insta, YouTube, also die klassischen Snapchat, die klassischen.
Hast du auch Mädchen, die unmotiviert durch die Küche tanzen,
so, und ihre
TikTok-Moves probieren?
Ja, so. Das sehe ich auch ständig. Ja. Also,
aber du hast keinen TikTok-Account.
Nee, nicht wirklich. Ja, okay. Also ich hab einen Instagram-Account, aber den nutze ich auch nicht wirklich, weil mir da erschließt sich für mich privat der Sinn nicht. Geschäftlich verstehe ich es, aber privat irgendwie, ja, schwierig. Also ich nutz die Kanäle eigentlich maßgeblich, um mich also einen Newsflash zu bekommen oder Sportinfos zu bekommen. Also zum Beispiel mein Facebook-Account läuft eigentlich meistens als Plattform, als News-Plattform, wo ich mir die unterschiedlichen Sachen eben kurz anschaue.
Ja, ich hab gesehen, es sind sehr, also ich sage jetzt mal, es sind random Bilder eingespielt. Ja. Also ein bisschen Italien habe ich, glaube ich, gesehen von der Cozzeria, wenn ich also Cozzeria für alle, die nicht Italienisch können, das hat nichts mit Übergeben zu tun, sondern es ist ein Muschelrestaurant. Hast du in dem auch gegessen oder war es Zufall, dass du da fotografiert
hast? Nee, das war wirklich Zufall. Ich stand da in der Gasse und meine Frau hat ein Foto gemacht.
Also du bist kein großer Cozzeria-Fan.
Ich mag Muscheln, aber jetzt nicht, dass ich sage, ich muss da unbedingt hin.
Ja. Okay. Reisen. Also jetzt mal abgesehen von dem Augenblick, wo ja alles ein bisschen schwierig ist, sowas wichtig für dich?
Ja,
schon. Nase rauszustecken und in welche Richtung denn dann, wenn es denn da dahin geht?
Also Reisen unbedingt wichtig, weil das immer wieder neue Inspiration bringt. Also ich muss da eigentlich, also entweder muss ich viel Sport machen, wenn ich verreise, oder muss irgendwie neue Eindrücke bekommen. Also das, also so mal relaxen, Buch lesen ist auch super, mache ich auch, aber dauerhaft kriege ich das nicht hin.
So nach einem halben Tag ist dann langweilig.
Ja, also ich kann das schon immer jeden Tag, wenn das Buch gut ist, auch mal durch, aber ich schaffe das keinen ganzen Urlaub. Also ich brauche immer wieder ein bisschen Input, deswegen sehr gerne. Meine Frau und ich sind beide nicht die Sonnenanbeter. Das heißt, uns zieht es eigentlich eher ein bisschen nach Norden oder wo es ein bisschen kühler ist im Sommer. Aber ansonsten sehr, sehr offen. Eher unterschiedliche Eindrücke sammeln und neue Impressionen gewinnen. Ja.
Essen und Trinken, spielt das auch eine Rolle im Urlaub? Wenn du eher im Norden machst, ist es ja eher problematisch, oder, von der Küche?
Ja, also wir sind sehr oft in Holland, weil wir da mal gelebt haben. Und ja, da ist schon, also sehr eher britische Küche, nenne ich es jetzt mal, das ist schon zäh. Wir kochen dann relativ viel selbst, weil die Küche dort echt
überschaubar ist. Also viele Vorurteile stimmen ja nicht. Also muss man wirklich sagen, aber dass die Holländer nicht kochen können, das stimmt wirklich
komplett.
Weil die machen auch gerne alles so in einen Topf.
Genau.
Und dann wird umgerührt und dann soll es irgendwie schmecken und so.
Ja, und halt viel so Barbecue-Zeugs. Also das, was super ist in Holland, Asiaten. Also die asiatische Küche, die ist ganz anders als in Deutschland, komischerweise. Nicht ganz anders, aber anders als in Deutschland.
Das ist sehr indonesisch geprägt.
Genau. Also wirklich top. Was super ist, ist Ente in Pfannkuchen. Überragend, muss man mal probieren. Aber
nicht komplette Ente.
Nee, nicht komplette, so geslice, also so in Scheiben, die Entenbrust so in Scheiben geschnitten. Es wird dann am Tisch angerichtet, wird die Entenbrust so geteilt und dann kriegt man so kleine Pfannkuchen, so Mini-Pfannkuchen, dann haut man da die Ente rein und es schmeckt hervorragend.
Ich glaube, dass es gut schmeckt. Ich finde es nur schwierig, wenn man sagt, fahr nach Holland und geh zum Indonesien.
Ja.
Aber Holland ist wirklich schlimm. England hat mich tatsächlich überrascht, als wir dort waren. Ich habe mich ja mit Händen und Füßen gesträubt. Meine Familie hat immer gesagt, gesagt, wir wollen nach England und ich habe gesagt, da kannst du nicht essen und so. Wir haben hervorragend gegessen. 3 Wochen lang. Wirklich in einem Restaurant besser als im nächsten.
Ja.
Ganz vielen Pubs sehr gut gegessen. Die kochen sehr regional, die kochen natürlich recht deftig, also nicht unbedingt feine Küche. Und ich habe mich wieder so in Bier reingetrunken.
Ja, das ist super. Ja.
Du kommst ja auch aus einer Region mit den meisten Kleinbrauereien
der Welt, absolut. Ich, oder also, in Franken. Ja, also ich bin mit Bier sozialisiert worden, klar. Also das, von daher, mir hat es super gefallen in England, ja.
Du trinkst dann auch mal Schlängele zum Beispiel?
Genau. Also es ist jetzt nicht ganz meine Ecke, ich bin, komm ein bisschen südlich her, aber das ab und zu schmeckt das schon auch. Ja,
das ist so, wo ist das, Bamberg?
Bamberg ist Schlängele. Ja.
Schlängele ist so ein Rauchbier.
Ja, genau, so ein Rauchbier. Ja. Ja, da kann man nicht viele trinken, aber so ab und zu mal im Winter gar nicht schlecht, ja.
Wein, wenn wir jetzt gerade schon mal sind, spielt keine so eine Rolle, oder?
Ja, doch.
Normal also, sagt man, das ist wie Hund und Katz, man macht entweder Bier oder Wein.
Ne, ich bin da relativ breit aufgestellt.
Bei Hunde, Katzen und Bier und Wein.
Ja, nee, Katzen vielleicht nicht so, eher beim Hund, aber Bier und Wein, also prinzipiell bin ich eher Biertrinker, aber ich trinke auch mal ganz gerne guten Wein, sowohl rot als auch weiß, aber da auch eher so Burgunder-Ecke im Weißen oder Primitivo im Roten. Ja. Also nicht sehr erlesen. Ja.
Du hast vorher schon gesagt, Kinder, wie kriegst du Familie und Beruf gematcht? Das ist ja sicherlich auch in so einem verantwortungsvollen Position ist das nicht so ganz einfach.
Ich versuche schon relativ konsequent mein Zeitmanagement zu machen, weil also ich sag mir immer, also ich könnte eigentlich 24/7 arbeiten, also 7 Tage die Woche, 24 Stunden wäre immer noch nicht fertig. Das heißt, es ist eigentlich egal, wann ich aufhöre und ich versuche halt sehr, sehr stark zu priorisieren und versuche auch meine Zeitfenster so einzuhalten, dass wenn
Darf ich kurz dazwischen fragen, wie organisierst du das? Ist das aus dem Bauch oder hast du richtig einen Plan? Also ist das wie ein Kalender, in dem du auch deine freie Zeit organisierst oder wie machst du es technisch?
Also technisch gibt es halt bei mir ein Zeitfenster, wo man ein Meeting buchen kann. Zwischen 9 und 18 Uhr ist alles okay. Danach und davor nur nach Absprache. Und das mache ich wirklich nur über Ausnahmen. Auch Wochenende versuche ich komplett frei zu lassen. Also da gibt es wirklich nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen. Und ich merke, das Umfeld gewöhnt sich dran. Also ich meine, wenn sie was von mir wissen wollen, dann melden sie sich schon. Jetzt natürlich, wenn der oberste Teva-Chef am Sonntag anruft, kann ich immer nur sagen, okay, ich habe es nicht gehört, aber per se musste dann schon ansprechbar sein. Aber mein Umfeld weiß es und ich mache das auch bei meinen Mitarbeitern so, dass ich diese Zeit wirklich berücksichtige und mich da zurücknehme. Auch im Urlaub gibt es keine Anrufe, weil ich möchte das nicht und ich möchte auch meine Mitarbeiter nicht stören. Und ich finde, das geht schon. Also das ist eher ein Mindset-Thema. Man sagt ja so schön, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Und so ist es auch. Ich meine, natürlich würde ich gerne mehr Zeit haben und Sport machen und mehr mit meiner Familie unternehmen. Aber ich glaube, es ist eine halbwegs Balance, die ich hinbekomme unter den Umständen.
War das eine Entwicklung oder hast du es schon
immer irgendwie gekriegt? Ja, nee. Also das war schon eine Entwicklung. Also früher war es deutlich schwieriger. Ich habe mal eine Zeit in Holland gearbeitet und bin gependelt. Also Montag früh um 4 los und Donnerstagnacht um 12 heimgekommen. Und da habe ich sehr, sehr viel gearbeitet in der Zeit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, so geht's nicht weiter, das kann es nicht sein. Weil also da habe ich wirklich gelebt, um zu arbeiten und nicht gearbeitet, um zu leben. Und das war für mich schon so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss da jetzt was ändern, weil so macht es mir keinen Spaß. Und ich verbringe zu viel Zeit und hänge da zu viel rein, als dass es mir keinen Spaß machen sollte. Und dann habe ich schon seitdem eigentlich versucht, ein anderes Setting zu wählen. Und ich denke, das ist okay. Also wenn meine Frau sagt, die würde wahrscheinlich trotzdem sagen, es ist immer noch zu viel. Aber ich glaube, für den Job, den ich habe, ist es eigentlich eine ganz gute Balance, die ich hinbekomme.
Du wirkst auf mich immer wie jemand, der so in sich ruht, der sehr leistungsorientiert ist, aber begriffen hat, dass wenn ich die ganze Zeit im roten Bereich arbeite, dann ist irgendwann nichts mehr übrig für irgendwen. Was kann man denn machen? Gibt es irgendwelche Zeichen, auf die man hören kann? Oder gibt es so ein Patentrezept?
Also zunächst mal, was mir enorm geholfen hat, ist, mich selber zu verstehen. Warum bin ich so? Warum komme ich in solche Situationen? Warum lasse ich mich da so treiben? Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man auch agieren. Also was mir zum Beispiel enorm geholfen hat, ich habe mich irgendwann gelöst von der Karriereambition. Ich habe mich auch gelöst davon, das Gefühl zu bekommen, die Welt geht unter, wenn mich die Firma feuern würde, jetzt mal überspitzt formuliert. Und das hat mir so innere Ruhe gegeben. Also ich habe da einfach eine Selbstsicherheit gewonnen und habe gesagt, hey, irgendwie kriege ich es hin. Also dieses Leben geht weiter und ich kriege das hin. Und da geht jetzt die Welt auch nicht unter, wenn ich das nicht mache. Und da war für mich so, also ich habe verstanden, warum ich in solchen Situationen agiere und nicht mehr aus dem Hamsterrad aussteigen kann, sondern nur noch schneller laufe. Und das war für mich das Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich jetzt rein, das muss ich anders machen. Und ich glaube nach wie vor, das ist unabhängig vom Job-Level. Also ich glaube, das ist ganz oft eine Kopfsache. Also ich kenne auch Leute, die haben einen normalen Sachbearbeiterjob und sind fast ins Burnout gekommen. Und das liegt nur daran, weil sie im Kopf einfach nicht mehr abschalten können und wirklich alle Probleme dieser Welt an sich ranziehen und versuchen, die zu lösen im Kopf und sich so viel Sorge machen. Man muss sich da ein bisschen lösen. Man muss diesen Cut irgendwie schaffen, dass die Welt nicht untergeht. Es ist halt einfach nur ein Job. Also wenn man jetzt nicht gerade Hirnchirurg ist oder so. Ja.
Ich nehme nochmal den Satz, man arbeitet ja, um zu leben. Die Familie spielt da eine große Rolle. Es ist so ein Hort, um Kraft zu schöpfen, Inspiration und auch vielleicht ein bisschen wieder geerdet zu werden. Ich meine, gerade Teenies, die haben ganz andere Probleme.
Ja, und das finde ich auch das Schöne. Also zu Hause bin ich eben nicht Geschäftsführer oder sonst irgendwas. Also bei Weitem nicht, ja. Da bin ich wahrscheinlich eher Sachbearbeiter. Ja. aber das ist schon, die holen einen raus und das ist völlig egal, was du gemacht hast den ganzen Tag, sondern das sind die Probleme meiner Teenager-Töchter oder wenn meine Frau im Job schwierige Situationen hat. Dann holt einen das raus und das hilft mir schon enorm. Das ist auch wichtig für mich, also um nicht eben in diesem Job abzudriften.
Welche Expertise bringst du mit bei Hausaufgaben und Lernen? Gibt es bei euch da eine Teilung?
Ja, also bei uns gibt es eine klare
Teilung. Ich darf zum Beispiel meinen Kindern Mathe nicht beibringen, weil das einfach katastrophal ist.
Ja, also meine Frau und ich ergänzen uns tatsächlich sehr gut. Okay. Also ich habe Mathe, Englisch, Physik. Meine Frau ist eher Französisch, Deutsch, Chemie. Das sind ihre Fächer eher. Und das klappt eigentlich ganz gut, wobei ich jetzt auch sehe, also bei meiner großen Tochter, die ist jetzt in der Oberstufe, da bin ich raus, also Mathe. Also da müsst ihr mit mir jedes Mal 2 Stunden bei Google hinhocken, um überhaupt mal wieder einsteigen zu können.
Ich war früher schon raus, aber nicht ich hab dann auch versucht zu googeln, ja. Und noch halbwegs erhobenem Haupt an diesem Arbeitstisch zu sitzen, aber ich habe dann irgendwann aufgehört. Also jetzt 10. Klasse kann ich nichts mehr beitragen.
Ja, 10. ist so die Grenze dann, ja. Ja.
Du hast einen Hund? Mhm. Ich sag mal, Frau berufstätig, du berufstätig, Kinder, da braucht man alles, nur nicht noch irgendein Lebewesen, um das man sich eigentlich kümmern muss. Mhm.
Also meine Eltern hatten auch einen Hund, von daher mag ich Hunde eigentlich, aber das war tatsächlich so, eigentlich haben wir gesagt, das kriegen wir nicht mehr unter, zeitlich. Und wir hatten dann irgendwie einen Deal, als wir dann nach Holland gezogen sind, war der Deal der dafür.
Wenn die Menschen schon Hundefutter essen, dann können wir auch den Hund noch dazu.
Ja, dann meine 3 Frauen zu Hause wollten dann einen Hund. Und mittlerweile möchte ich den echt nicht mehr missen. Also das ist einfach sehr, sehr nett. Also kommt man schon mal deutlich mehr raus. Ich bin immer morgens mit der Runde dran. Also ich gehe immer morgens mit dem Hund und ich finde das eigentlich.
Wenn ich dran bin?
Nee.
Morgens?
Ja.
Mittags?
Und abends.
Und abends.
Okay.
Ja, aber ich gehe tatsächlich auch gern raus, weil es mich auch so ein bisschen runterbringt. Mhm. Also ich habe dann oft einen Podcast im Ohr und laufe mit den Hunden irgendwie ganz gemütlich, also nicht laufen, sondern gehe mit den Hunden spazieren und das.
Ja, und man hat trotzdem irgendwie einen Ansprechpartner dabei, ne? Da spricht man doch mal zum Hund und sagt, hey, nee, komm, jetzt geh mit und geh weiter da und so. Ist irgendwie, hört sich stupide an, aber es ist wirklich so beruhigend. Also schon nett. Und zu Hause ist es auch ganz lustig, wenn, ich meine, da kriegst du ja einfach ungefilterte Liebe die ganze Zeit. Der ist ja immer da und freut sich immer, wenn du kommst, ja. Und das ist schon nett. Also ich meine, du machst die Tür auf und da steht ein wedelnder Hund, der sich fast überschlägt, dass er dich sieht. Das ist einfach nett.
Lass uns so ein bisschen zum Anfang zurückkommen. Wir haben ja vorher gerechnet, 20 plus 5 sind 25. Was würden wir denn gerne gemeinsam schaffen in den nächsten 5 Jahren?
Ein Titel wäre toll.
Gut, ich tippe das hier mal rein.
Ja, Titel. Also ja, ich denke, wenn man mehr realistisch ist, wenn wir uns sportlich auf der Ebene etablieren, in der Erwachsenenliga ist es schon viel wert. Also wenn man immer so zwischen 4 und 6 oder 4 und 8 pendelt, finde ich das schon mal klasse, wenn man das nachhaltig schafft, den Campus zum Leben erweckt. Ich hoffe ja nach wie vor, dass man wirklich auch mal einen NBA-Star komplett über die Entwicklung begleiten, nicht nur ein Jahr wie jetzt bei Killian Hayes. Sowas wären wirklich tolle Ziele, wenn wir die erreichen würden. Das wäre klasse, ja.
Wir haben ja jetzt so die ersten Spieler, die so die komplette Jugend durchgelaufen sind bei uns. Und in der eigenen Mannschaft ein mit Chrissy Phillips, der sich zum Starter entwickelt hat. Mhm. Das ist schon eine Entwicklung auch im sportlichen Bereich, die natürlich jetzt wie durch einen Katalysator angezündet ist hier durch den Campus. Mhm. Denkst du, dass sich an der Strahlkraft Basketball, vor allem auch gerade zu Farm Ulm, jetzt nochmal zusätzlich was beändern? Ich meine, die Leute fahren hier dran vorbei, es leuchtet orange, es ist ein schönes Gebäude. Wird sich da was tun im
nächsten Jahr? Also das glaube ich schon. Ich meine, es hat ja schon mehr Kontaktpunkte. Also Menschen werden hier reinkommen in das Conference Center, die jetzt vielleicht gar nicht zwingend am Basketball interessiert sind oder mit dem Basketball was zu tun haben. Genauso das Gym. Da werden Menschen reingehen, die eigentlich nur ins Fitnessstudio gehen und nicht Basketballfans sind. Und da wird schon nochmal mehr Menschen geben, die sich für diesen Basketballsport begeistern werden. Und ich glaube auch, diese Breite, die man an der Basis baut, also wenn man anguckt, wie viele Kinder- und Jugendteams man hier hat, das ist auch nochmal was ja wachsen wird. Also ich meine, Basketball war vor 20 Jahren, war das noch nicht groß in Deutschland. Und diese breite Basis, das ist aus meiner Sicht eigentlich das Fundament für die Zukunft.
Zum Abschluss hätte ich hier noch Fragen aus unserem Zufallsgenerator. Du bist der erste Nichtspieler, der das über sich ergehen lassen muss.
Krieg mir hin.
Welche Eigenschaft hast du von deinen Eltern übernommen oder gelernt?
Das ist eigentlich der Wert, hart zu arbeiten, dann erreicht man auch was, ja.
Du hast Sardellen, Ketchup und Rhabarber im Kühlschrank. Was machst du?
Sardellen, Ketchup und Rhabarber. Puh. Also Rhabarber ist eigentlich nicht so mein Gemüse. Was ist das Gemüse, oder? Ich würde einfach nur die Sardellen essen, glaube ich.
Nur die Sardellen essen, ist auch nicht schlecht.
Ja. Ja.
Welche Idee hättest du gern selbst gehabt?
Das ist eine gute Frage. Also jetzt hätte ich gerne Impfstoff für Corona entwickelt. Das wäre natürlich toll.
Das ist ja keine so richtige Idee.
Also ich finde eigentlich im technischen Umfeld, also diese ganzen sozialen Medien, also so ein Instagram oder TikTok, also einfach so eine Idee, wo man sagt, ich kann einen neuen einen sozialen Kanal aufmachen, der einfach wahnsinnig Durchschlagkraft hat. Also kann man sich raussuchen, zu welcher Zeit welchen Kanal. Sowas hätte ich gern gehabt.
Welchen Wochentag magst du am liebsten und warum?
Also eigentlich Freitag finde ich super, weil da ist so die Woche um. Ich zelebriere das auch mit meiner Frau immer sehr gern. Wir kommen dann irgendwann nachmittags nach Hause, dann überlegen wir uns, was wir zusammen kochen und dann sitzen wir ganz gemütlich beim Abendessen, trinken eine Flasche Wein dazu und sind einfach so ganz relaxed, wissen, am nächsten Tag haben wir keine großartigen Termine. Deswegen genieße ich den Freitag eigentlich sehr.
Wer kocht bei euch und wer ist der Schnippler oder ist es paritätisch aufgeteilt im Hause Burkhardt?
Also ich bin, glaube ich, eher für die Fleischgerichte zuständig. Okay. Also meine Frau kann besser kochen, aber ich versuche auch ein bisschen, aber ich bin jetzt kein begnadeter Koch. Ja.
Worauf achtest du, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst?
Ich bin da schon jemand, der beobachtet, wie der agiert, wie er reagiert, ob das authentisch ist oder nicht. Also ich bin eher ein Beobachter, ja.
Ist es ein Unterschied privat und geschäftlich, wie du mit Menschen zu tun hast?
Nee. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ich selber relativ ähnlich agiere. Also ich glaube, wenn man mich privat kennenlernt, wird man jetzt keine andere Person kennenlernen, wie wenn man mich geschäftlich kennt. Also ich bin, glaube ich, relativ authentisch in beiden Feldern. Natürlich ein bisschen seriöser im Berufsfeld wie privat, klar. Aber per se bin ich, glaube ich, sehr ähnlich. Und deswegen agiere ich da auch nicht unterschiedlich. Ich gucke mal halt die Menschen an und dann merke ich ja, ob ich eine Wellenlänge habe oder nicht. Bei manchen geht es wahnsinnig schnell, bei manchen dauert es ein bisschen. Ja.
Letzte Frage, welche große Filmrolle hättest du gerne gespielt?
Ja, eigentlich Bruce Willis in Die Hard. Klar.
Du wirst lachen. Ich habe gerade, es ist kein Scheiß, ich habe gerade an Bruce Willis gedacht, weil wir haben gerade für die Adventssonntage festgelegt, jeder in der Familie darf sich einen Weihnachtsfilm wünschen. Okay. Den Anfang hat meine 12-Jährige gemacht mit Prinzessinnentausch oder so. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Netflix-Ding mit irgendwie. Und mein großer Auftritt kommt mit Die Hard, natürlich,
weil es ist
der ultimative Weihnachtsfilm.
Ja, teile ich.
Einmal mit dem zerrissenen T-Shirt, barfuß durch die Scherben und dann ho, 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 yippee-ay-yay, Schweinebacke.
Absolut, absolut.
Wenn ich es irgendwie hinkriegen kann, würde ich dir die Rolle gerne verschaffen.
Ja, das wäre toll,
Andreas.
Das wäre toll.
Wir freuen uns aber vor allem über die Hauptrolle, die die Arzneimittelmarke Ratiopharm der Teva für die nächsten 5 Jahre für uns spielt. Unsere Hauptrolle im Herzen und nach draußen. Wir freuen uns auf 5 weitere Jahre und auf das insgesamt orangenste Vierteljahrhundert, das der deutsche Basketball und der deutsche Sport insgesamt gesehen hat. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, wir freuen uns auch und ich danke dir auch sehr.